Herzlich willkommen zu unserer Analyse. Heute, am 14. Januar 2026, schauen wir uns auf Basis der Unterlagen, die Sie uns geschickt haben, eine wirklich faszinierende Geschichte an.
Mhm.
Die von Henry Ford. Und das ist eben nicht nur die Geschichte von einem Auto, dem Model T, sondern eine unglaubliche Kettenreaktion.
Genau.
Eine technische Idee löst ein menschliches Drama aus, das wird dann mit einer wirtschaftlichen Revolution gekontert und die stellt am Ende sogar das Liebesleben der Leute auf den Kopf.
Ja, das ist unglaublich, wenn man die ganze Kette betrachtet.
Nehmen wir das mal auseinander. Um zu verstehen, wie radikal das alles war, müssen wir uns mal die Welt vor 1913 vorstellen.
Ja, bitte.
Ihre Unterlagen beschreiben das sehr anschaulich. Ein Auto zu bauen, das war damals im Grunde Kunsthandwerk.
Absolut.
In den Werkshallen standen hochqualifizierte Facharbeiter, die ein Fahrzeug von Grund auf Stück für Stück zusammengesetzt haben. Klingt ja irgendwie romantisch, aber das Ergebnis war
extrem langsam und teuer.
Über 12 Stunden für ein einziges Auto.
Genau. Und deshalb war ein Auto ein Luxusspielzeug, vielleicht wie eine Yacht heute, so in etwa. Und genau da hat Henry Ford ja angesetzt.
Seine Vision war ja eine andere.
Völlig. Er wollte nicht einfach nur Autos bauen. Er war besessen von der Idee eines Autos für die, wie er sagte, Great Multitude, also für die breite Masse.
Und ihm war klar, dass das mit dieser handwerklichen Methode, wo alles vom Können eines einzelnen Arbeiters abhängt, niemals funktionieren würde.
Eben. Das konnte man nicht skalieren. Er musste also nicht das Auto verbessern, er musste den ganzen Prozess sprengen.
Und die Inspiration dafür? Die fand er an einem Ort, den man jetzt nicht unbedingt mit Hightech verbindet.
Nein, überhaupt nicht.
In den Schlachthöfen von Chicago. Das ist schon eine ziemlich makabere Vorstellung, oder?
Makaber, ja, aber aus Fords Sicht absolut logisch. Er sah dort, wie die Tierkörper an Haken an einer Kette an den Arbeitern vorbeigeführt wurden.
Ah.
Und jeder Arbeiter hatte nur einen einzigen spezialisierten Schnitt. Er hat also das Prinzip der Zerlegung einfach auf die Montage übertragen. Das war der Geistesblitz.
Und so hat er 1913 in seinem neuen Werk in Highland Park, Detroit, dieses radikale Experiment gestartet. Die bewegliche Fertigungsstraße.
Das muss man sich mal vorstellen. Am Anfang war das ja noch total improvisiert.
Das steht auch in den Unterlagen. Wie lief das ab?
Also, die haben anfangs das nackte Chassis einfach mit einem Seil über den Boden durch die Halle gezogen. Von einer Arbeitsstation zur nächsten.
Wirklich, mit einem Seil?
Ja. Später kam dann die mechanisierte Kette. Aber das Grundprinzip war geboren. Nicht mehr der Arbeiter geht zum Auto, sondern das Auto kommt zum Arbeiter. Jeder Mann an der Linie hatte nur noch eine winzige Aufgabe.
Schraube A anziehen.
Genau. Teil B montieren, immer und immer wieder.
Das setzt aber doch was voraus, was damals gar nicht so selbstverständlich war. Absolut identische Bauteile. Ein Handwerker kann ja ein Teil noch passend feilen, aber am Fließband
muss alles sofort passen. Das ist der entscheidende, oft übersehene Punkt. Die technologische Grundlage waren präzise gefertigte, austauschbare Teile.
Und das hat die ganze Logik verändert?
Total. Man brauchte nicht mehr den Alleskönner, den hochbezahlten Facharbeiter. Man brauchte Hunderte von ungelernten Arbeitern, denen man in wenigen Minuten einen einzigen Handgriff beibringen konnte.
Das war aber ein enormes Risiko für ihn, oder?
Ein riesiges unternehmerisches Risiko. Ford hat die gesamte Fabrik, die gesamte Lieferkette auf dieses eine, ungetestete Prinzip umgestellt. Viele seiner Konkurrenten müssen gedacht haben, er sei verrückt geworden.
Aber das Verrückte hat funktioniert. Die Zahlen, die Sie uns geschickt haben, die sind ja fast nicht zu fassen.
Mhm.
Die Produktionszeit für ein Model T stürzte von über 12 Stunden auf gerade mal 93 Minuten.
Das ist eine Effizienzsteigerung um den Faktor 8. Stellen Sie sich das heute mal in irgendeiner Branche vor. Undenkbar.
Und das hatte natürlich Folgen.
Direkte Auswirkungen, ja. Die Produktion explodierte und der Preis für ein Model T fiel und fiel. Von anfangs $850 auf unter $360.
Plötzlich war das Auto kein Luxusgut mehr.
Nein, es war für einen Lehrer erreichbar, für einen Handwerker, einen Farmer. Fords Vision wurde Realität. Man könnte meinen, hier endet die Geschichte. Ein Happy End.
Genau das dachte ich auch, als ich das gelesen habe. Ein voller Erfolg. Aber dann? Dann kommt in Ihren Notizen eine Zahl, bei der ich wirklich zweimal hinschauen musste.
Ich weiß, welche Sie meinen.
eine jährliche Fluktuationsrate von 370% im Jahr 1913.
Ja.
Was heißt das überhaupt? Dass für jede einzelne Stelle fast 4 neue Leute pro Jahr eingestellt werden mussten?
Genau das heißt es. Und das ist nicht nur eine verrückte Statistik, das ist ein existenzielles Problem für ein Unternehmen, die Kosten.
Man muss ja ständig neue Leute rekrutieren, einarbeiten.
Die dann nach wenigen Wochen oder sogar Tagen frustriert wieder kündigten, weil die Arbeit so unvorstellbar monoton und zermürbend war. Der Lärm, das Tempo, diese geisttötende Wiederholung, das war eine menschliche Katastrophe.
Die Effizienz, die er am Band gewonnen hat, ist in der Personalabteilung wieder verpufft.
Exakt. Er hatte ein Produktionsproblem gelöst und sich damit ein Personalproblem von gigantischem Ausmaß geschaffen. Er saß in seiner selbstgeschaffenen Falle.
Und seine Lösung für dieses neue Problem war dann? Ja, mindestens genauso radikal wie das Fließband selbst.
Oh ja.
Am 5. Januar 1914 macht er diese eine Ankündigung, die in der ganzen Welt für Schlagzeilen sorgt.
Ja, eine Ankündigung, die die gesamte Industriewelt in einen Schockzustand versetzte. Er hat den Tageslohn für seine Arbeiter mehr als verdoppelt.
Von 2,34 Dollar?
Auf die damals absolut unerhörte Summe von 5 Dollar für einen 8-Stunden-Tag.
5 Dollar? Das war ein Vermögen. Die Reaktion der anderen Industriellen, die haben ihn doch für komplett wahnsinnig erklärt, oder?
Absolut. Das Wall Street Journal schrieb, er würde ökonomische Sünde begehen. Sie waren überzeugt, er würde seine Unternehmen damit ruinieren.
Sie sahen das als Verschwendung.
Oder Sozialismus.
Genau. Was sie nicht verstanden haben, war, dass das keine Geste der Großzügigkeit war. Das war eine der brillantesten und kältesten wirtschaftlichen Kalkulationen der Industriegeschichte.
Und die Ergebnisse geben ihm recht. Die Fluktuation, dieses riesige Problem, die bricht ja quasi über Nacht zusammen.
Sofort.
Von 370% runter auf 54% im ersten Jahr und im Jahr darauf sogar auf nur noch 16%.
Unglaublich.
Es war wie ein Dammbruch. Die besten Mechaniker und Arbeiter aus den ganzen USA strömten nach Detroit, um bei Ford arbeiten zu können. Tausende kampierten vor den Werkstoren.
Er konnte sich also die Besten aussuchen.
Die Besten, die Zuverlässigsten, die Motiviertesten. Die Produktivität stieg noch weiter, die Qualität verbesserte sich. Und das Unglaublichste, Fords Unternehmensgewinne haben sich innerhalb von nur 2 Jahren verdoppelt.
Verdoppelt.
Die 5 Dollar waren die beste Investition, die er je getätigt hat.
Okay, das klingt jetzt fast zu gut, um wahr zu sein. Höherer Lohn, glücklichere Arbeiter, mehr Gewinn. Aber wie Ihre Notizen ja zeigen, gab es da einen gewaltigen Haken.
Mhm, einen sehr großen Haken.
Diese 5 Dollar gab es nicht einfach so.
Überhaupt nicht. Das war der entscheidende Punkt. Es war keine simple Lohnerhöhung, sondern offiziell eine Gewinnbeteiligung.
Und man musste sich dafür qualifizieren?
Sehr streng qualifizieren. Und wer das kontrollierte, war eine eigens dafür geschaffene Abteilung mit einem, ja, fast schon unheimlichen Namen. Das Ford Sociological Department.
Das klingt nach George Orwell, lange bevor es George Orwell gab. Was hat diese Abteilung gemacht?
Sie schickte über 100 Inspektoren zu den Arbeitern nach Hause.
Nach Hause?
Ja. Diese Ermittler führten Interviews mit den Familien, inspizierten die Wohnungen, füllten detaillierte Fragebögen aus. Sie haben überprüft, ob der Arbeiter Alkoholiker war, ob er seine Frau schlug, ob die Wohnung sauber war.
Ob die Kinder zur Schule gingen.
Ob er sein Geld sparte und nicht für Glücksspiel oder andere Laster ausgab. Nur wer diesen, sagen wir mal, Moral- und Anstandstüff bestand, bekam den vollen 5-Dollar-Lohn.
Das ist ja ein unfassbarer Eingriff in die Privatsphäre. Er wollte nicht nur die Arbeitskraft, er wollte den gesamten Lebenswandel kontrollieren.
Aus heutiger Sicht ist das eine völlig inakzeptable Übergriffigkeit, klar. Damals muss man aber fairerweise auch diese paternalistische Denkweise der Zeit sehen.
Wie meinen Sie das?
Ja, Ford war wohl aufrichtig davon überzeugt, dass er seinen Arbeitern, viele davon Einwanderer, die mit so viel Geld gar nicht umgehen konnten, helfen musste, ein besseres bürgerliches Leben zu führen. Aber hinter dieser Moralvorstellung steckte natürlich eine noch viel tiefere strategische Idee.
Moment mal, jetzt verstehe ich. Das Zitat von Ford in Ihren Unterlagen, das ergibt plötzlich einen ganz neuen Sinn.
Welches meinen Sie?
Er hat gesagt, die eigenen Angestellten sollten die besten eigenen Kunden sein. Das heißt, er hat die Löhne nicht nur erhöht, um die Leute zu halten.
Nein.
Er hat damit seine eigenen Käufer geschaffen.
Genau das ist es. Das ist der geniale geschlossene Kreislauf. Er verstand etwas, was vor ihm kaum jemand verstanden hatte. Massenproduktion braucht Massenkonsum.
Es nützt nichts, Millionen Autos zu bauen, wenn sich niemand sie leisten kann.
Eben. Indem er seinen Arbeitern genug zahlte, um sich das Produkt zu kaufen, das sie selbst herstellten, hat er die Brücke zwischen Produktion und Konsum selbst gebaut. Er hat die amerikanische Mittelschicht praktisch im Alleingang erfunden.
Und das hat natürlich einen Standard gesetzt, dem andere folgen mussten.
Sie hatten keine Wahl. Um mit Ford um die besten Arbeiter konkurrieren zu können, mussten andere Unternehmen ihre Löhne ebenfalls anheben. Dieser 5-Dollar-Tag hat das Lohnniveau in der gesamten amerikanischen Industrie nach oben gezogen.
Und damit die Basis für die Konsumwirtschaft des 20. Jahrhunderts gelegt.
Genau.
Und er hat ja nicht aufgehört. 1926 kam dann noch die 5-Tage-Woche dazu. 40 Stunden. Was für uns heute normal ist, war damals auch revolutionär.
Richtig. Aber ein Problem ist geblieben.
Die Monotonie der Arbeit.
Ja. Daran konnten auch die 5 Dollar nichts ändern. Die Arbeit am Fließband blieb eine Plackerei. Und genau diese Unzufriedenheit, dieser Mangel an Autonomie
wurde zum Nährboden für die Gewerkschaften.
Genau, die in den 30er und 40er Jahren erstarkten. Ford's System hat also unbeabsichtigt auch die Gegenbewegung stark gemacht. Wieder eine dieser Kettenreaktionen.
Wir haben jetzt über die großen beeinflussenden Folgen gesprochen, die wirtschaftlichen Umwälzungen. Aber in den Unterlagen gab es auch diesen einen Punkt, der mich wirklich überrascht hat, weil er so privat ist.
Ah ja.
Er betrifft die Art, wie junge Leute sich kennengelernt haben. Das Auto hat das Dating revolutioniert.
Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele dafür, wie Technologie völlig unvorhergesehene soziale Wellen schlägt. Vor dem Automobil, wie haben sich junge Paare getroffen?
Zu Hause bei den Eltern.
Meistens im sogenannten Parlor, dem guten Wohnzimmer, unter deren wachsamen Augen. Die Kontrolle war enorm.
Und dann kommt das Model T, ein privater Raum auf Rädern.
Exakt. Plötzlich konnten junge Paare der Aufsicht der Eltern entfliehen. Sie konnten einfach wegfahren, hatten eine nie dagewesene Freiheit und Privatsphäre.
Man kann sich die Panik der Eltern bildlich vorstellen.
Oh ja. Das ist im Grunde die Erfindung des Autokinos, Jahrzehnte bevor es das erste Kino gab. Aber es ging noch weiter.
Die Reichweite wurde größer.
Genau. Man war nicht mehr auf den eigenen kleinen Stadtteil oder das Dorf beschränkt. Man konnte zu Tanzveranstaltungen in die nächste Stadt fahren, Leute aus einem ganz anderen Umfeld kennenlernen.
Die Partnerwahl hat sich also verändert.
Komplett. Weg von einer von der Gemeinschaft kontrollierten Anbahnung hin zu einer individuellen, romantischen Entscheidung. Das hat die amerikanische Gesellschaft nachhaltig geprägt. Eine kleine, unbeabsichtigte soziale Revolution, angetrieben von einem Motor mit 4 Zylindern.
Wenn man das alles zusammennimmt, ist es eine wirklich erstaunliche Geschichte. Fords Fließband war die Antwort auf ein Effizienzproblem. Das hat aber ein menschliches Problem geschaffen, diese massive Fluktuation.
Mhm.
Seine Antwort darauf, der 5-Dollar-Tag, war eine wirtschaftliche Revolution, die aber an soziale Kontrolle geknüpft war. Und am Ende hat all das nicht nur die Wirtschaft, sondern sogar die Partnersuche für immer verändert.
Eine Kette von Ursache und Wirkung, die er selbst niemals so hätte vorhersehen können.
Genau.
Und genau diese Verkettung ist das, was die Geschichte so lehrreich macht, gerade für uns heute. Und sie mündet in einer wirklich entscheidenden, fast schon provokanten Frage, die sich aus ihren Unterlagen für sie ergibt.
Und die wäre?
Wir leben heute wieder in einer Zeit des fundamentalen Umbruchs. Künstliche Intelligenz, eine neue Welle der Automatisierung. Die verändern unsere Arbeitswelt mindestens so radikal wie damals das Fließband.
Das ist ein guter Punkt.
Deshalb müssen wir uns fragen, was sind die modernen Entsprechungen des 5-Dollar-Tages? Welche neuen sozialen und wirtschaftlichen Verträge brauchen wir, um die menschlichen Kosten dieses Fortschritts auszugleichen? Wie stellen wir sicher, dass der immense Wohlstand, der durch KI und Automatisierung entsteht, fair verteilt wird?
Und nicht nur bei einigen wenigen Technologiepionieren landet, während viele andere auf der Strecke bleiben.
Genau das. Das ist die zentrale Herausforderung, die Fords Erbe uns heute stellt.